Herzlich willkommen zu Rundum Versorgt, dem Pflegepodcast Ihrer KKH in Zusammenarbeit mit FAMPLUS.
Wart ihr eigentlich schon mal richtig einsam? Oder waren das eher so ein, zwei Tage Langeweile, weil keine Freundin, kein Freund Zeit hatte? Heute sprechen wir nämlich genau über das Thema Einsamkeit im Alter. Wo kommt sie her und was kann man als älterer Mensch dagegen tun? Ich würde direkt mal dazu sagen, was können wir als Jüngere vielleicht auch in dem Fall für die Älteren tun? Und dafür darf ich ganz herzlich begrüßen Anna Basser, systemische Business- und Teamcoach, und sie arbeitet in der Begleitung der ElternbegleiterInnen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Bei uns als Pflegeberaterin der KKH ist auch Ulrike Pfitzner. Hallo Ulrike.
Hallo.
Und auch dir herzlich willkommen, Simone Viviane Plechinger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Diplom-Musiktherapeutin. Hallöchen.
Hallo zusammen, ich freue mich.
So, ihr drei, wir fangen an und ich möchte einmal ganz kurz mit so ein paar Fakten starten und bitte euch, mir mal zu sagen, wie verbreitet sind eigentlich Einsamkeit und soziale Isolationen unter Menschen im Alter? Wir schränken das Alter mal heute nicht ein. Wir sagen einfach mal allgemein im Alter. Wer mag?
Ich glaube, es gibt so ganz spannende Zahlen eigentlich dazu. Und vielleicht ist der Podcast heute auch eine gute Gelegenheit, nochmal mit so ein paar Mythen an der Stelle auch aufzuräumen.
Sehr gerne, Simone Viviane.
Ja, also ich glaube, es lohnt sich wirklich, da nochmal auch mit einem wachen Blick drauf zu schauen, denn spannenderweise ist Einsamkeit eigentlich keine Frage des Alters, ne? Es gab nämlich 2024 so ein Einsamkeitsbarometer herausgegeben vom Bundesministerium für Familie und Senioren und Frauen und Jugend, oder wie das irgendwie heißt, das ist ja so ein ganz komplizierter Begriff, aber ihr wisst alle, was ich meine. Und das fand ich nämlich super, super spannend, wo man nochmal so auch diese Langzeitentwicklung von Einsamkeit jetzt auch im Nachklapp zu Corona und zu der Corona-Zeit sich nochmal angeschaut hat. Und da hat man gesehen, dass sich das durch die ganze Gesellschaft zieht, ja. Und spannenderweise ist eigentlich die höchste Zahl von den Menschen, die Einsamkeit angeben, im Alter zwischen 18 und 29. Ja, und da war ich auch erstmal wirklich so überrascht. Also entweder geben die älteren Menschen es nicht so an, ja, dass so ein bisschen die Statistik sich da verschiebt, ja, und die Jüngeren da offener mit dem Thema per se auch umgehen. Und gleichzeitig glaube ich aber wirklich so, wenn man so diese Tendenz anschaut auf diese Einsamkeitskarte, dass sich das durch alle Schichten, durch alle Altersstufen als solches zieht. Ja, und wir sagen so, ab dem Alter von 75 ungefähr liegt es so bei, naja, so bei 10,2%, ja. Und bei Frauen denn häufig mehr als bei Männern. Ne? Kann man auch so sich die Frage stellen, geben die das häufiger rein oder geben die häufiger auch eher an, dass sie sich einsam fühlen, und die Männer sagen, oh nee, passt schon. Ja? Das ist sicherlich auch nochmal differenziert zu betrachten. Auf jeden Fall ein vielschichtiges Thema, über das wir heute sprechen dürfen.
Und vielen Dank, Simone Viviane, dass du das so für uns einordnest, weil wie immer, wenn wir jetzt aus meiner Perspektive als erwachsene Kinder auf unsere altwerdenden Eltern schauen, dann schauen wir ja mit unserer Brille. Und möglicherweise haben wir selber Angst vor Einsamkeit im Älterwerden und schreiben das unseren Eltern oder den alten Menschen, an deren Seite wir sind, zu, ohne dass sie das wirklich empfinden. Also da könnte auch ein spannender Gesprächspunkt sein.
Genau, mir kam gerade die Frage in den Sinn, empfinden junge Menschen Einsamkeit vielleicht anders als die Älteren? Gibt es da irgendwie ein paar Fakten zu? Beziehungsweise, wie definiert man denn eigentlich Einsamkeit?
Erstens ist es ja spannend, jetzt mal bei der Definition zu schauen. Es gibt ja diese, im Deutschen haben wir zwei schöne unterschiedliche Wörter. Wir haben ja einsam und allein. Mhm. Und allein ist für mich die Definition, also ergänzt mich, dass ein Mensch ohne andere Menschen oder ohne andere Wesen ist. Während Einsamkeit ja eher ein Verlust von oder ein Fehlen von ist. Das heißt, ich kann durchaus allein sein und das herrlich finden und mich überhaupt nicht einsam fühlen.
Genau, also da würde ich jetzt auch als Pflegeberaterin einfach mal zustimmen wollen. Ich habe ja überwiegend mit Personen aus der Altersgruppe 80 plus oder auch 90 plus zu tun. Und ja, da sind schon viele allein, ne? Aber es ist auch nicht jeder unzufrieden mit dieser Situation. Und na klar, mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse oder Risiken zu, dass ich einsam werden kann. Ja, also viele, der Lebenspartner ist verstorben oder auch der Freundeskreis, der Bekanntenkreis wird kleiner. Aber es kommt auch immer wieder darauf an, wie ist derjenige. Ja, Menschen, die früher auch nicht so gesellig waren, die kommen auch dann später im Alter mit dem Alleinsein gut zurecht. Man muss dann einfach schauen, wer leidet darunter. Wer ist traurig, und da gilt es für mich also auch in der Beratung, diese Signale zu erkennen.
Wie läuft, Ulrike, so eine Beratung ab? Wer meldet sich bei dir? Sind das dann tatsächlich vielleicht auch die, wie du gerade sagtest, über 80-Jährigen, oder sind das eher Angehörige? Weil die Schwierigkeit, kann ich mir ja vorstellen, diese Zielgruppe oder diese Risikogruppe ältere Menschen, die einsam sind, überhaupt zu erreichen. Wer meldet sich da grundsätzlich bei euch?
Also wir machen es in unserer Beratung so, dass wir auch offensiv auf unsere Versicherten zugehen und ihnen das Angebot der Pflegeberatung machen. Hier schauen wir einfach, wer könnte Zielgruppe sein, wer könnte einen Hilfebedarf haben, und gehen dann proaktiv auf sie zu, bieten Beratung an. Aber es kommen auch die Leute von sich aus zu uns, oder auch Angehörige kommen zu uns und bitten um Beratung und um Unterstützung, was man also tun kann, um Pflege einerseits zu organisieren, aber auch um zu schauen, wie kann ich den Alltag der älteren Menschen angenehmer gestalten.
Wir wollen euch heute, die ihr uns zuhört, ganz, ganz viele Projekte mal vorstellen, auch Tipps geben. Was kann man eigentlich machen als Angehöriger, als Tochter, als Nachbarin, als Nachbar von älteren Herrschaften, wo man denkt, oh, da könnte jemand vielleicht ein bisschen einsam sein. Aber ich würde gerne noch mal vorher eine Sache besprechen, und zwar, was hat denn Einsamkeit eigentlich für, ja, gesundheitliche Auswirkungen? Kann man die, gibt's die überhaupt?
Ja, ich finde es auch ganz, ganz wertvoll, Ulrike, was du gerade nochmal gesagt hast, weil ich glaube, da gibt es schon so eine Korrelation zum Thema Pflegebedürftigkeit, ja, vielleicht auch das, was Anna auch tut in ihrer Rolle als Elternbegleiterin, ja. Diese Verbindung, dass glaube ich, Menschen, die auch in der Care-Arbeit ganz, ganz intensiv involviert sind, ja, dass die auch angeben, dass sie häufiger das Erleben von Einsamkeit als solches haben. Und ich finde, es ist wirklich unfassbar vielschichtig. Ulrike und Anna haben das eben auch so skizziert, ne? Ich kann auch auf einem Geburtstag eingeladen sein und mich unter Menschen unfassbar einsam fühlen, ja, während ich an anderer Stelle einfach gerne allein bin. Und ich glaube, was das Thema so wertvoll macht, dass wir heute dafür auch sensibilisieren, ist natürlich, dass eine ganze Reihe von Symptomen sich ja anschließen können und dass es eine enge Verbindung natürlich auch zu einem, ja, depressiven Erleben ist, ne? Also wie ist es mit meinem Rückzug, ne? Ich fühle mich müde, ich bin vielleicht reizbar, ich entwickle Ängste. Ich fühle mich irgendwie innerlich leer, ja, und dieses Risiko dafür steigt natürlich, und dann sind wir in so einer Schleife drin, dass es auch wieder Auswirkungen hat, natürlich auf meinen Körper, ne? Also Veränderungen beim Blutdruck, bei der Atmung, ja. Und es dann irgendwann auch sehr, sehr schwierig ist, denke ich mal so. Ich glaube, Ulrike kann da noch auch ganz viel zu sagen aus dem medizinischen Hintergrund, dass man da so, dass es immer herausfordernder wird, das auseinander zu klamüstern dann irgendwann, ja. Und ich weiß auch nicht, inwiefern auch wir auch Ärztinnen dafür nochmal besonders sensibilisieren können, auch genau hinzuschauen, ne? Was hat der alte Mensch, der mir jetzt gegenüber sitzt oder der Mensch generell, der mir gegenüber sitzt, ne, gibt es eigentlich eher diese Einsamkeitsproblematik, um die sich's hauptsächlich dreht. Ja? Was ist da einfach wertvoll, auch da nochmal genau hinzuschauen?
Jetzt dreht sich ja vieles in diesem Podcast tatsächlich darum, wie komme ich denn an die Person ran, die zu pflegen ist oder die Person, die ich als einsam empfinde. Und ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen aus eurer Erfahrung, vielleicht auch aus der persönlichen Erfahrung, so ein bisschen berichten, dass man für sich selber vielleicht einen Weg findet. Zum Beispiel so ein Tipp, den ich gelesen habe, fand ich großartig. Also Menschen, die sich einsam fühlen, die müssen einfach mal neue Freunde finden. Toller Tipp, oder, Anna?
Ja, ich glaube auch. Also wenn wir selber drüber nachdenken und für uns alle, die uns jetzt zuhören, spontan überlegen, gut, ich gehe jetzt raus und finde neue Freunde. Ja, wie soll das denn gehen? Und wie soll das auch gehen, wenn je älter ich werde, meine sozialen Interaktionen ja auch schwieriger werden? Auch aus meinem Gelernten schwieriger werden. Meine Lieblingsperson in der Hinsicht ist meine Schwiegermutter, die letztes Jahr mit 97 dann gestorben ist. Die kommt aus Bremen, also eine ganz klare, wunderbar liebevolle Norddeutsche, die sich geweigert hat, ihr Leben lang Menschen, die sie nicht mindestens 40 Jahre kannte, zu duzen. Das
Okay.
heißt, sie hat 30 Jahre damals in Osnabrück neben ihren Nachbarn gewohnt und die waren alle per Sie. Ist für die heutige Generation unvorstellbar. Für sie war das Teil ihrer Lebensvorstellung. Und nun ist diese alte Dame mit 86 nach dem Tod ihres 60 Jahre verheirateten Ehemanns zu uns in den Ort gezogen. Und mir ging es genauso, wie du das angesprochen hast, Denise. Ich habe gesagt, jetzt ist sie allein ohne ihren Lebenspartner im neuen Ort. Jetzt muss sie Menschen kennenlernen.
Ja, toll.
Und dann habe ich sie, bei uns ist die evangelische Gemeinde sehr aktiv, in den Gesprächskreis, in den Seniorenchor und so weiter, überall schön mit hin begleitet. Wunderbar war ihre Aussage. Also den Seniorenchor, wir haben im Altersheim gesungen. Den alten Leuten hat es sehr gut gefallen.
Da war sie schon kurz vor 90.
War sie schon kurz vor 90. Aber sonst, die Damen haben mir nicht gefallen und den Gesprächskreis fand sie auch irgendwie blöd. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist es denn? Und dann hat sie ganz klar in ihrer Bremer Art gesagt, bevor ich mit Menschen zusammen bin, die mich nicht interessieren, bin ich lieber allein.
Okay.
Das heißt, das kann durchaus eine Entscheidung sein. Und deswegen habe ich das vorhin mit der Brille von uns, die wir das von außen betrachten gesehen, habe ich das so geschildert. Denn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Und diese Entscheidung, die muss ich erstmal hören und dann auch akzeptieren, dass nur weil ich andere Menschen um mich brauche, sie das für sich nicht so braucht.
Habe ich ähnlich gehabt mit meiner Mutter, die sehr viel jünger noch ist als deine Schwiegermutter. Als mein Vater verstarb und dann einige Zeit vergangen war, habe ich gesagt, Mensch, sie wollte sich noch mal irgendwie ein Hobby suchen. Und da sage ich, Mensch, habe ich was Tolles rausgesucht, so ein Tanzkurs. Auch so ein, quasi wie so ein Aerobic-Tanzkurs. Ja, meine Mutter immer sehr sportlich gewesen. Da sagt sie, bist du wahnsinnig? Um Gottes Willen. Und dann hat sich meine Mutter was gesucht. Die geht jetzt Skat spielen jeden Freitag. Und zwar, und das finde ich erstaunlich, in der Dorfkneipe, in dem Dorf, wo meine Eltern 50 Jahre gelebt haben, wo sie nie drin war. Und jetzt hat sie ihre Komfortzone verlassen, also absolut verlassen, ja, und erfindet sich noch mal ein bisschen neu. Und ich empfinde das als Tochter als wahnsinnig großes Glück, weil sie für sich eben Entscheidungen trifft, die sie gut findet. Jetzt ist ja die Schwierigkeit, wenn du als, ja, wie ich immer sage, Nachbarin oder Tochter siehst, Mensch, da geht es jemandem schlecht, da ist jemand einsam, aber du kommst da nicht ran. Gibt es da irgendwie einen Tipp? Was kann man denn da machen?
Also meine Wahrnehmung in der Pflegeberatung ist genau wie Anna das jetzt gerade sagte. Von außen guckt man wirklich anders drauf und muss aber dann trotzdem schauen, was wünscht derjenige sich, was würde ihm gut tun. Ich habe viele Ideen Du könntest das besuchen. Du könntest den Seniorenkreis besuchen. Aber er muss natürlich auch für sich rausfinden oder die Entscheidung treffen, das möchte ich gern. Was ich beobachte, ist, je länger Menschen, die vielleicht doch nicht so freiwillig in dem Alleinsein gelandet sind, ne, dass ein Beispiel, was sehr einschneidend ist, ist der Verlust des Ehepartners. Ne? Und gerade im hohen Alter löst das bei den Personen doch erstmal eine Krise aus, eine tiefe Lebenskrise aus, was auch mit Trauer und sozialem Rückzug verbunden ist, um einfach das auch verarbeiten zu können. Und meine Wahrnehmung ist die, dass je länger die älteren Menschen in dieser Einsamkeit verharren, umso schwerer ist es dann auch für mich als Pflegeberater, denjenigen doch zu motivieren, zu sagen, doch wieder in soziale Gruppen zu gehen. Und ich verstehe mich da als Pflegeberater schon auch in der Rolle, zuzuhören, motivierende Gespräche zu führen und ja, einfach den Zuspruch zu geben, doch gewisse Dinge mal auszuprobieren. Aber das braucht einfach auch Zeit.
Hm. Du hast gerade... Ah nee, Anna, setz ruhig ein, ja? Ja, und nur, Simone Viviane auch noch.
Nur, und wunderbar, Ulrike. Und als Ergänzung, das versuche ich den Menschen, die ich unterstütze, immer mitzugeben. Was wir als Gegenüber tun können, ist, wir können einen roten Teppich ausrollen. Und wir können einladen zu dieser oder jener Idee, so wie du das gesagt hast, Ulrike. Und gleichzeitig, gerade wenn diese Lebenskrise zu bewältigen ist, dann braucht die Person eben die Zeit, bis es reif ist, den ersten Schritt auf den Teppich zu wagen. Na? Und das hast du ja von deiner Mutter auch so schön erklärt. Das heißt, es braucht diese Bereitschaft von uns, immer wieder einzuladen.
Es braucht diese Bereitschaft zum Einladen, finde ich, und es braucht auch diese Grundhaltung, ne? Also das kam jetzt auch in allem raus, was ihr so dargestellt habt. Diese Grundhaltung, dass ich diese Selbstwirksamkeit von meiner Schwiegermutter, von meiner Mutter, von Freunden, wie auch immer, besonders wertschätze, ne? Also, und dass ich auch wirklich genau hinschaue und ich denke, so mit der Gießkanne, ne, das kann ich machen und das kann ich machen und das kann ich machen. Wir sind ja so gestrickt, dass wir uns natürlich alle gerne einfache Lösungen wünschen, und wissen gleichzeitig, dass das für so ein komplexes Thema nicht funktioniert. Also für alle komplexen Themen nicht und sicherlich auch nicht bei dieser Vielschichtigkeit vom Thema Einsamkeit, ja. Und so wertvoll ist es also dann auch die Menschen, die wir da als Gegenüber haben, auch in ihrer Selbstbestimmung nochmal ein bisschen, ja, zu fördern und zu fordern und für uns das auch auszuhalten, ne, Denise, wenn deine Mama sagt, ja, sag mal, jetzt kommen wir hier nicht mit dem Aerobic-Kurs, ne, ich gehe jetzt mal lieber zum Skat, ja, sondern das auch wirklich zu erkennen und zu sagen, also was ich jetzt an Gutem gerne vermitteln möchte, ja, muss in dem Moment noch nicht stimmig sein und dafür auch offen zu sein und diese offene Haltung zu haben. Ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wenn ich in diese Selbstwirksamkeit wieder komme, auch nach intensiven Phasen der Trauer oder in einer intensiven Phase von Trauer, dann ist es der erste Schlüssel, der dann ganz viele Türen aufschließt, was auch immer ich gerne machen möchte.
Hm. Ricke, ja.
Nur ganz kurz, wunderbar, Simone, Viviane. Und ich glaube, was wir immer im Blick haben dürfen, ist, dass wir, die wir auf einsame, gerade ältere Menschen schauen, wir dürfen uns auch schon klar ins Gesicht sehen und sagen, das belastet uns. Und wir möchten eigentlich gerne eine schnelle Lösung haben, damit die Person wieder weniger einsam ist und wir da auch für uns ein bisschen loslassen können. Und da wach drauf zu schauen, was ist eigentlich mein Bedürfnis und was ist das Bedürfnis von der anderen Person, das hilft allen Beteiligten.
Ja. Ganz, ganz, ganz wichtige Aussage, glaube ich, Ulrike. Ich habe gerade bei dir noch ein wichtiges Wort gehört, und zwar zuhören. Dass du in der Pflegeberatung, also als professionelle Person, den älteren Herrschaften und den Angehörigen zuhörst. Aber ich glaube, das
kann auch wirklich so ein Schlüsselwort sein. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gibt ein Silbertelefon. Also das ist eine Hotline, die man kostenfrei anrufen kann. Und eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit ist da jemand, der an diesem Telefon sitzt, mit dem man sprechen kann über alles. Habt ihr davon gehört? Was haltet ihr davon?
Also ich habe davon noch nichts gehört. Es klingt sehr spannend. Ich vermute, Silber bedeutet eben ein Nottelefon für ältere Menschen. Ich denke, dass, so habe ich es auch bei meiner Schwiegermutter erlebt, wenn man nicht mehr ganz so mobil ist, dann ist das Telefon ein ganz wichtiger, wirklicher Draht nach außen. Und ob das nun ein anonymes Telefon ist oder aber einfach auch die altgewohnten Freundinnen und Freunde, die vielleicht auch nicht mehr mobil sind oder wie bei meiner Schwiegermutter in der alten Heimat geblieben sind, da gibt es, das ist sicher eine ganz, ganz wertvolle Sache. Auf der anderen Seite stelle ich fest, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ältere Menschen sehr selten anrufen. Ihre Kinder, ihre Familie, sondern warten, dass sie angerufen werden. Und da hilft es auch wieder, eine Einladung auszusprechen und zu sagen, du, die Aussage darf nicht sein, bei mir ruft nie jemand an, sondern die Aussage kann auch sein, ich fühle mich jetzt einsam, ich nehme einfach den Hörer in die Hand und rufe meine alte Freundin an oder das Silbertelefon.
Ja, genau, das Silbertelefon. Hattest du schon davon gehört, Simone Viviane?
Ja, ich kenne das. Also ich kenne zumindest den Begriff und die Organisation auch, die dahinter steht. Das hat bei mir damit zu tun, dass ich so ganz intensiv in dem Verein Wege aus der Einsamkeit aktiv bin und den auch in den Blick nehme. Das ist eine Organisation, die in Hamburg sitzt. Und aber von dort aus, dank der Vernetzungen, die wir über das Internet haben und Social Media auch haben, sich auf die Fahnen geschrieben hat, auch Seniorinnen und Senioren mit in die digitale Welt zu nehmen und ganz, ganz großartige Projekte macht. Also sowohl online, ja, wo man ja auch, finde ich, auch nicht unterschätzen darf, dass es viele Seniorinnen und Senioren gibt. Anna, du sagst es immer so gerne, ne? Die das einfach auch sehr gut inzwischen zu nutzen wissen, ja, das Internet. Und ich glaube, da sprechen wir auch viel zu wenig drüber, ne? Was läuft denn eigentlich auch schon gut, ja? Und genau, die auch nicht müde werden, auch die Seniorinnen und Senioren wirklich mit in die digitale Welt zu nehmen, dafür sehr ausgezeichnet wurden. Und die haben meines Wissens auch eine Kooperation mit dem Silbertelefon. Und es gibt aber eine ganz spannende Sache bei Wege aus der Einsamkeit zum Beispiel, wo ich schon mal teilgenommen habe und das würde ich hier gerne auch noch reingeben, wenn wir jetzt schon langsam zu den tollen Best-Practice-Beispielen kommen. Meine Tochter studiert im Norden und ich bin im Norden sehr verbunden auch und habe dann eben Dagmar Hirche, das ist die Organisatorin von Wege aus der Einsamkeit, dort oben besucht. Und immer am 1. Oktober ist der Weltseniorentag und den feiern die analog und digital, analog im Knust auf der Reeperbahn. Das ist so eine, wie sagt man denn, Kultkneipe, Disco, wie auch immer. Ja. Und da habe ich vor 2 Jahren meine Mutter abgegeben. Also, ne, so wie die an mich früher zur Disco gefahren hat, habe ich die da hingebracht. Und da ich noch nicht 60 bin, musste ich draußen bleiben. So. Das heißt, drinnen wurde getanzt, wurde gerockt, wurde sich ausgetauscht und ich hörte immer nur die coole Musik und konnte dann später wiederkommen und durfte meine Mutter dann nach irgendwie 3 Stunden Party in dem Knust dann dort wieder abholen. Also, sie lassen sich ganz, ganz.
Nein!
Ganz toll.
Was für eine coole Geschichte, oder?
Ganz tolle Projekte einfallen. Ja. Und also auch, glaube ich, da die, unser Gegenüber auch wieder, egal in welchem Alter, nicht zu unterschätzen und da mal auch reinzuschauen. Also Wege aus der Einsamkeit lohnt sich sicher. Die machen das auch online, dass sie solche Nachmittage haben, wo man sich Musiksongs wünschen kann. Also ich glaube, es ist vielleicht auch wertvoll, das tun wir hier heute, dass sich das noch mehr verbreitet, dass wir ganz viel sprechen über diese tollen Beispiele, die es ja gibt, ja, damit immer mehr Menschen davon auch erfahren.
Ganz, ganz toll. Wege aus der Einsamkeit. Ich habe es tatsächlich bei Facebook eingegeben, habe da auch eine Aktion gefunden und die spricht ja auch dann ältere Herrschaften an. Da ging es um Gedichte oder um kleine Reime und Verse. Da hattest du dann, Simone Viviane, auch nochmal kommentiert und ältere Herrschaften. Dann habe ich natürlich, wie man das so macht, auch mal aufs Profil mitgeklickt. Viele ältere Menschen, die da eben auch tolle Gedichte aus ihrer Jugend oder aus ihrer Schulzeit eben reingeschrieben haben. Das sind ja Kleinigkeiten, denn Einsamkeit bekämpfen heißt ja jetzt nicht von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr unter Vollstress zu sein, ne?
Ja, und Simone Viviane, vielleicht hilft es nochmal zu sagen, abgesehen von der Superparty da im Oktober, ich finde, und es gibt ja Gedichte, aber die machen ja noch so viel Musikalisches, oder?
Genau, ich habe so unfassbar schöne Kommentare gelesen in Bezug auf Singen und Musik und eben gegen diese Einsamkeit zu kämpfen. Zum Beispiel, das kam, glaube ich, von dir, Simone Viviane. Wenn die Gefahr sich nähert, sing für sie. Oder Singen ist wie Joggen von innen. Wie bringt man denn jetzt einsame Menschen und den Gesang und die Musik zusammen? Gibt es da ein paar tolle Geschichten, die du uns erzählen kannst?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ich versuche das mal jetzt hier in zwei, drei Sätzen auch zusammenzufassen. Also Singen und Musik hat ganz große Auswirkungen auf unseren Kopf und auf unsere Gefühlswelt und auf unser Erleben. Und das hat mit Singen und Musik als solches überhaupt nichts zu tun. Ja. Und das kann gleichzeitig aber vielleicht ein Schlüssel sein, jetzt bevor ich dahin komme, zu sagen, ne Mensch, jetzt geh doch mal raus oder jetzt mach doch mal noch eine Aerobic-Gruppe oder was auch immer, dass ich schaue, okay, was gibt's denn vielleicht für Lieblingssongs bei der Person? Ja, was ist denn so ein roter Faden in der eigenen Biografie? Und ich kann damit wieder in Kontakt kommen mit meinen Ressourcen. Ich kann wieder in Verbindung sein mit meinen Emotionen. Es geht ja auch nicht darum, sich den ganzen Tag gut zu fühlen. Das hast du eben auch noch mal auch so schön skizziert. Keinem von uns geht's 24/7 immer top, ja? Und ich finde das einfach auch noch mal ganz wichtig, das so herauszustreichen. Und gleichzeitig kann die Musik mit dem Einfluss auf Dopamin, auf Endorphine, auf die Glückshormone einfach großen Einfluss nehmen und auch an dieser kleinen Stellschraube mal was drehen. Und ich kann mich dann auch selber aus einer bestimmten Stimmung wieder herausbringen. Ja, es ist so ein Booster für Konzentration wieder. Und all das, wo sich einfach Nervenbahnen in meinem Kopf, in meiner Datenautobahn neu miteinander vernetzen, da gibt es viele wertvolle Impulse. Ja, und das kann vielleicht eben auch ein erster Schritt sein. Und wenn ich erstmal starte und für mich unter der Dusche singe, ist immer egal, wie es klingt, Hauptsache, ich mache das mal.
Großartig. Ich bilde mir auch immer ein, mich hört dann keiner. Und das ist ein guter, guter Punkt. Du bist ja Musiktherapeutin. Gibt es denn, ich sag mal, Anlaufstellen, wo ich mich vielleicht hinwenden kann, sage, also es ist ja manchmal einfach nur, vielleicht, wie du es gerade auch gesagt hast, das Radio anzumachen, vielleicht mal einen tollen Oldie-Sender zu hören. Aber gibt es denn auch so musiktherapeutische Geschichten, die man bundesweit nutzen kann oder die für Norddeutschland. Gibt es da irgendeine Anlaufstelle, wo ich sowas finde?
Ja, es gibt natürlich Anlaufstellen, die man auch über den Berufsverband der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft herausfinden kann. Es gibt inzwischen aber auch ein eigenes Berufsbild des Musikgeragogen. Also das sind Menschen, die sich auf das Thema Alter auch spezialisiert haben, dort sich besonders gut auskennen. Dann kann man sich gut an die ortsansässigen Musikschulen auch wenden, mal nachfragen, was gibt es dort für Projekte und sich selbst vielleicht mal überlegen. Das finde ich was Schönes, intergenerationales. Was für eine Playlist for Life gibt es denn eigentlich? Also da knüpfe ich nochmal an das Biografische so ein bisschen an. Ne? Also wie ist es denn eigentlich, welche Songs hat meine Mama gern gehört? Ja, und wir erstellen da zusammen mal so eine Playlist bei Spotify. Was sind denn meine Songs, die mich schon so ein ganzes Leben lang vielleicht auch begleiten? Was lerne ich Neues kennen? Gibt es eine Playlist, die ich zusammen mit dem Enkel und dem Opa erstellen kann, was auch immer, ja. Also solche, ja, vermeintlich kleinen Anknüpfungspunkte zu suchen, finde ich wertvoll.
Tolle Geschichte.
Ja.
Anna, Ja,
Und
genau.
da würde ich gerne noch ergänzen. Wunderbare Idee, Simone, Viviane. Und ich glaube auch, dass das eben intergenerativ unglaublich schön ist, weil es ein Gespräch ermöglicht. Eben nicht dem alten Menschen etwas überstülpen, sondern genau diese Fragen zu stellen, die du gerade so schön benannt hast. Ja, was waren denn deine Lieblingssongs? Und da gibt es einen Wissenstransfer. Wenn ich diese Fragen nicht stelle, werde ich das nie erfahren. Ich werde ihm vielleicht etwas zuschreiben. Was weiß ich, hätte ich meiner Schwiegermutter als Bremerin vielleicht Freddie Quinn zugeschrieben und sie hasst Freddie Quinn. Ja, da lohnt sich die Frage.
Das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da komme ich nochmal ganz kurz zurück zu Wege aus der Einsamkeit. Denn die haben ein tolles Musikvideo gestaltet, Anna, und zwar mit einem ganz neuen Song. Der klingt überhaupt nicht nach Freddie Quinn, sondern mit dem ganz eigenen Song über das Alter und auch mal bewusst über diese rosarote Brille sich mal so ein Stück weit aufsetzen und damit vielleicht ein bisschen aus dieser Spirale auch rauszukommen. Und das ist ganz toll, das kann man sich auf allen Kanälen auch anschauen und das ist eine tolle Swing-Nummer und vielleicht hat ja der eine oder die andere dann auch Lust, da nochmal zu tanzen oder den neuen Song zu lernen und mitzusingen.
Das ist zum Beispiel was, was mir am meisten fehlt. Wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, auch an meinen Vater, dass ich immer das Gefühl habe, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, aber eigentlich weiß ich noch viel zu wenig. Und eigentlich sollte man das so ja, aus diesem Podcast vielleicht auch mitnehmen, einfach mal fragen. Einfach mal, Mensch, wie war denn das? Oder sich viele Geschichten noch anzuhören von den älteren Herrschaften. Wenn ihr so überlegt, wart ihr schon mal einsam?
Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, jetzt wo du das sagst. Ich habe Spanisch studiert und dann einen Austausch gemacht. Da war ich vielleicht 18 oder so und bin da in einer Familie aufgeploppt mit Kindern, die ja so gerne auch Deutsch lernen wollten. Natürlich wollten die überhaupt nicht. Und dann haben die auch noch einen Urlaub gemacht am Meer. Und ich weiß noch, wie ich damals alleine auf der Mole gesessen bin. Die anderen wollten alle nichts mit mir zu tun haben. Und das war der Moment in meinem Leben, wo ich erkannt habe, dass ich eigentlich nie einsam bin, weil ich bin ja da.
Ach Gott, Simone, Viviane, hast du auch so eine Geschichte? Kannst du dich an Einsamkeit in deinem Leben erinnern?
Ja, kann ich. Und spannenderweise komme ich, glaube ich, da jetzt nochmal zu dem Anfang vom Podcast auch zurück, als wir nochmal so über diese Zahlen gesprochen haben. Ich fühle mich spannenderweise, je älter ich werde auf meinem Zeitstrahl, weniger einsam. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich nochmal auch unterscheide, wo bin ich gern allein? Da bin ich wieder bei der Entscheidung, Anna, die du vorhin angesprochen hast. Wo bin ich gern mit mir allein? Ja, und wo fühle ich mich einsam? Und als ich zum Studieren damals in eine andere Stadt gezogen bin, habe ich sehr, sehr lange gebraucht, überhaupt erstmal, um dort anzukommen. Ich hatte Freude am Studium, das schon. Und gleichzeitig bin ich damals immer noch jedes Wochenende wieder in die alte Heimat gefahren, ja, weil ja, mir das da nicht so leicht gefallen ist, auch erstmal dort wirklich Kontakte zu knüpfen. Ich bin schon ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Und gleichzeitig habe ich mich damals, erinnere ich mich, sehr einsam gefühlt. Und so mit dem Älterwerden merke ich so, ach, ich werde einfach vielleicht auch ein bisschen gelassener, ja, im Umgang und ich möchte gerne so akzeptiert werden, wie ich bin. Und das mag sicherlich einfach auch noch eine Rolle spielen. Also das wurde weniger spannenderweise so
Ja,
im
ja.
Verlauf.
Ulrike, wie ist bei dir? Kannst du dich an Einsamkeit in deinem Leben erinnern?
Also direkt Einsamkeit habe ich jetzt so vom Empfinden her, kann ich es nicht sagen. Ne?
Ja.
Also Einsamkeit ist ja doch ein negatives Gefühl. Und wir haben ja auch gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich einsam bin oder alleine. So, und
Genau.
ich bin durchaus auch gern mal alleine für mich. Ja, also ohne meine Kinder, die ständig auf mich einströmen, kann ich auch mal was alleine tun. Das empfinde ich tatsächlich auch angenehm. Aber ich bin auch gerne mit anderen zusammen. Aber jetzt richtig dieses Gefühl, dieses negative Gefühl der Einsamkeit, was mich traurig macht, kann ich jetzt für mich so nicht bestätigen.
Und das ist, ich kann mich auch dran erinnern, ich war Anfang Mitte 20 und bin ja erstmal auf unbestimmte Zeit weit, weit weg gegangen von zu Hause und war da, trotzdem ich 10 Stunden am Tag gearbeitet habe, meine Wohnung einrichten musste und hin und her. Also ich war so vollgeknallt mit Dingen. Ich war so einsam. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Ich erinnere mich, als ob es gestern war. Das waren die Telefonate, vor allem mit meinem Vater, der mir dann sagte: Pass auf, Nisi, mein Spitzname, wenn es nicht mehr geht, wir empfangen dich hier mit offenen Armen. Hau in den Sack, komm nach Hause. Also der hat mir immer so das Türchen offen gehalten. Wir sind da, ne, mach. Und das hat mich eigentlich letztendlich dazu bewegt, diese Einsamkeit, die ich wirklich die ganze Zeit eigentlich empfunden habe, dort auch so ein bisschen auszuhalten, weil ich einen Ausweg hatte. Und das waren eben diese Gespräche und Telefonate. Und ach Gott, also es bewegt mich tatsächlich immer noch, wenn ich so
Schön.
daran denke. Es gibt noch einen Tipp, den ich gelesen habe. Und zwar fand ich den auch irgendwie klasse, aber irgendwie auch komisch. Schaffen Sie sich doch ein Haustier an, wenn Sie einsam sind. Also wäre das so Tipps, die ihr in eurer Coaching-Erfahrung schon mal gegeben habt, Anna, Simone, Viviane?
Auf jeden Fall. Und da gilt das Große, es kommt darauf an. Auch da gibt es Menschen, die zum Beispiel ihr Leben lang einen Hund hatten und die sich ein Leben ohne diesen Lebensbegleiter gar nicht vorstellen können. Und die dann auch, für die der Gedanke daran keine Anstrengung ist. Mir fällt jetzt spontan meine Schwiegermutter ein, bei der wir genau diese Idee auch hatten. Und die eine große Tierfreundin war. Immer jeder Hund auf der Straße hat sie freudig begrüßt. Sie hat aber gesagt, ich möchte diese Verantwortung nicht mehr zu übernehmen. Das ist mir zu viel. Sowohl das raus müssen als auch für ein Wesen verantwortlich zu sein. Und was passiert auch mit so einem Tier, wenn ich nicht mehr kann oder nicht mehr da bin? Und deswegen hat sie für sich ganz klar gesagt, will ich nicht. Das heißt, es ist für mich eine Frage, was entscheidet der Mensch auf der einen Seite? Und das ist natürlich auch eine Frage des Tiers, weil es gibt ja auch Vögel, oder Hauskatzen, die einfach pflegeleichter sind.
Ja, also ich sehe es ähnlich, ne? Also ich finde auch, man kann einfach diese Sachen auch nicht pauschalisieren, ne? Also zum Wohle des Menschen nicht und zum Wohle des Tieres dann letzten Endes auch nicht, ne? Und gleichzeitig da aber auch ja hinzuspüren, ich glaube, da ist Ulrike ja auch ganz, ganz nah an den Menschen dran, auch in der Pflegeberatung. Und ich glaube, zu gucken, wo können wir einfach immer Brücken bauen. Das ist so wertvoll. Ich erinnere zum Beispiel an eine Dame, die ich in einem Hospiz begleitet habe. Also ich begleite auch Menschen am Lebensende in meiner musiktherapeutischen Arbeit, die gesagt hat: Boah, wissen Sie, was ich jetzt so gern noch mal möchte? Eine echte Katze streicheln. Und dann habe ich gesagt: Ja, nichts leichter als das. Dann habe ich meine Katze eingepackt und bin dahin gefahren. Und meine Katze fand es auch super und hat sich da ins Bett gekuschelt. Und die Dame war ja glücklich, ne? Also ich glaube, dass wir es ansprechen müssen auch und dass wir vielleicht auch sensibilisieren dürfen, Räume aufmachen dürfen, dass wir auch das Wort Einsamkeit in den Mund nehmen, ja, oder dass wir genau hinhören. Da komme ich zu dem, was Ulrike ganz am Anfang auch schon gesagt hat. Hinhören, zuhören, vielleicht auch ermutigen, ne? Nochmal, also was können so typische Sätze sein, wo man einfach heraushört, dass jemand wirklich einsam ist. Und dann wirklich individuell zu schauen und in die Beratung einfach auch zu gehen. Also ich finde solche, ja, wie ich es immer gerne nenne, Antworten mit der Gießkanne ausgeschüttet, ne, dann machen Sie doch das so, das wird einfach unserer Individualität auch nicht gerecht.
Mir fällt zum Beispiel noch ein Beispiel ein. Unsere Nachbarn, die lieben unsere Kinder. Wir haben noch zwei relativ kleine, neben den ganzen Großen. Und die holen zum Beispiel samstags immer, also der mobile Teil unserer Nachbarn fährt samstags immer Brötchen holen, bringt uns eine große Tüte mit. Und wenn die Kinder dann morgens rübergehen, um die Brötchen zu holen, klingeln sie, dann wird aufgemacht. Dann gibt es ein Pixi-Buch für die Kinder. Im Sommer gibt es auch morgens vorm Frühstück schon ein Eis und dann gehen die rein und dann wird was gezeigt. Es gibt aber auch eben Tage, da stehen die Brötchen vor der Tür. Und das sind eben die Sachen, jeder hat Bedürfnisse und Wünsche und genau darauf muss man gucken, ja, dass man nicht irgendwie was aufdrückt. Und das ist ja so diese Gratwanderung, finde ich. Aber das sollte man eigentlich wirklich schaffen, wenn man sich in Menschen reinversetzt und wenn man was Gutes tun will. Ehrenamt, auch so eine Sache. Wenn ihr, die ihr uns zuhört, sagt, Mensch, ich möchte mich irgendwie gerne engagieren. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man auch ehrenamtlich solche Positionen bekleiden kann, sich um ältere Menschen zu kümmern. Ulrike, ja. Anna, du hattest noch was dazu.
Ganz spontan als Idee, wir in unserer evangelischen Kirchengemeinde, und das ist überall so, evangelisch-katholisch, egal, gibt es Besuchsdienste. Besuchsdienste, die alte Menschen in dem Ort besuchen, zum Geburtstag oder auch einfach mal so, weil jemand eben einsam ist. Und das heißt, wer, wie du so schön sagst, Denise, wer da sagt, ach, da könnte ich mir mal vorstellen, einmal im Monat, einmal im halben Jahr so einen Besuch zu machen, dann ist das wunderbar. Und da freuen sich die Besuchsdienstteams, wenn jemand neuer dazukommt.
Also wir halten mal eins fest, alle möglichen Links, die es so gibt, findet ihr, die ihr uns jetzt zuhört, unter diesem Podcast, vielleicht auch vom Silbertelefon, Wege aus der Einsamkeit e.V., von dem wunderbaren Verein, wo wir schon von gehört haben, Silbernetz e.V., auch so eine Geschichte. Einfach mal draufklicken. Ulrike, sag du doch nochmal bitte ganz kurz, ihr als KKH, als Krankenkasse, du von der Pflegeberatung, welche konkreten Tipps oder Links oder Institutionen gebt ihr an die Herrschaften weiter in Bezug auf Einsamkeit?
Ja, also im Rahmen meiner Beratung, wie ich schon sagte, bin ich ja überwiegend mit dem Personenkreis 80 plus, 90 plus und da sind halt sehr viele, die einen Pflegebedarf haben. Und wo ich also schaue, was können wir denn tun? Ja, viele haben schon als soziale Kontakte einen Pflegedienst, aber der Pflegedienst kommt, macht seine Verrichtung und dann ist er wieder weg. So, und wenn dann derjenige signalisiert, ich würde mich freuen, auch mal Gespräche zu führen, dann schauen wir halt schon ins Netzwerk, gibt es Alltagsbegleiter in der Umgebung, die eben genauso Besuche machen, mal Gespräche führen oder auch mal einen Spaziergang machen, unterstützen, begleiten. Das ist schon eigentlich das Häufigste, in was wir schauen, ob wir dort Verbindungen herstellen können, aber auch die Angehörigen mit ins Boot holen. Ne? Also Kinder sind ja oftmals weit weg. Ne? Und ja, die älteren Menschen scheuen sich dann auch, sie wollen die Kinder nicht belasten, ne? Die haben ihr eigenes Leben. Und dort aber auch dann mit den Angehörigen gemeinsam zu schauen, die Eltern zu unterstützen, vielleicht auch Kontakte zu Tagespflegeeinrichtungen herzustellen, dort mal einen Schnuppertag zu vereinbaren, solche Dinge. Also das ist so primär der Bereich, in dem wir halt so schauen. Wobei das Silbertelefon, das habe ich ja jetzt auch gehört, haben wir bisher noch gar nicht so mit im Fokus gehabt. Aber das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, wo ich sage, das könnte man schon auch mal empfehlen, um den älteren Menschen ja mal ein Gespräch zu ermöglichen, dass sie einfach mal reden können. Denn viele reden tagelang gar nicht. Na, dann rufe ich als Pflegeberater an und die sind froh, einfach mal zu erzählen. Aber meine Beratung ist ja auch nicht auf Dauer angelegt, sondern wenn wir in die Zukunft schauen, welche Möglichkeiten haben sie dann? Also das würde ich für mich, das habe ich mir auch mitgenommen, auch solche Dinge ja mit anzusprechen.
Ihr Lieben, ich mache jetzt mal so ein kurzes Fazit, was ich heute mitnehme. Also nicht jeder, der viel alleine ist, ist auch wirklich einsam. Und ich muss immer gucken, was habe ich denn für ein Bedürfnis und deckt sich das mit meinem Gegenüber, mit der älteren Person, ob es meine Eltern sind, die Nachbarn, Bekannte, wie auch immer. Und ich muss hartnäckig bleiben und zwar, was die Einladung angeht. Also den roten Teppich ausrollen, immer und immer und immer wieder. Niemandem etwas aufdrücken. Das ist so mein Fazit eigentlich für heute. Und jetzt würde ich gern die Schlussworte an euch geben. Anna, magst du einmal anfangen mit deinem Schlusswort?
Sehr gerne. Also du hast schon ganz vieles gesagt. Was mir noch dazu einfällt, ich glaube, es darf Mut auf allen Seiten geben. Mut auch mal zu fragen, Bist du einsam? Meine Schwiegermutter hätte zum Beispiel gesagt, nein. Das heißt, auch auf diese Antwort vorbereitet zu sein und Mut von der anderen Seite, so wie du das gerade gesagt hast, Ulrike, die Kinder mal anzurufen und zu sagen, ich muss einfach mal mit jemandem reden, ich bin einsam. Das können die Kinder nicht heilen, aber die Kinder können was beitragen. Also Mut auf beiden Seiten. Dann, das glaube ich, könnte noch eine wirksame Zutat sein.
Ulrike, dein Schlusswort gerne.
Ja, also das Thema, was wir heute besprochen haben, ist wirklich sehr wertvoll, ne? Also ältere Menschen können einsam sein und dass wir auch aus der Umgebung den Blick darauf haben und sensibel sind, zuhören, die Signale erkennen. Denn die älteren Menschen haben in ihrem Leben auch sehr viel für unsere Gesellschaft getan und auch für die Personen, die nach ihnen kommen. Und sie verdienen es einfach auch, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und entsprechend ihrer Bedürfnisse dort auch jetzt vielleicht man sagt verhindern kann. Und
Ulrike, den letzten,
ja, also das,
entschuldige, den musst du leider, da warst du gerade wieder weg. Sie verdienen es auch nach ihren Bedürfnissen und dann habe ich nichts mehr gehört. Vielleicht kannst du da nochmal ansetzen.
Ja, sie verdienen es auch, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden, auch wenn sie pflegebedürftig sind und an ihre Wohnung gebunden sind. Na, auch dort gibt es Möglichkeiten. Natürlich, wie Anna das auch sagte, von außen hat man ganz oft einen anderen Blick darauf. Man muss genau hören, was möchte derjenige, was würde ihm gut tun. Man kann es nicht überstülpen, sondern man kann einfach nur sensibel sein und immer wieder motivieren, im Gespräch bleiben. Das ist wichtig.
Simone Viviane, dein Schlusswort bitte.
Ich kann mich wirklich nur anschließen. Ich glaube, es ist so ein vielschichtiges Thema und ich finde es einfach auch wirklich so wertvoll, dass wir uns alle nochmal überlegen, wie möchte ich denn, also wir werden alle älter, ne? Wie können wir denn gut miteinander leben? Was brauche ich denn? Und das einfach auch wirklich immer wieder aufs Neue zu reflektieren und damit dann einfach auch in so einen offenen Austausch zu gehen, ne? Was können wir lernen von Seniorinnen und Senioren? Finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Frage, ne? Wie können wir solche Vernetzungen schaffen, wie du das auch, Denise, mit deinen Kindern und dem Brötchen holen? Das sind ja vermeintlich kleine Sachen. Da passiert ja in diesem Zusammenhang unfassbar viel, ja? Und ich finde, wir leben gerade in so besonderen Zeiten, wo es um dieses gesellschaftliche Miteinander und genau um diese Fragestellung noch mehr geht, ja, damit wir einfach da ja mit offenen Herzen vor allen Dingen auch uns diesen Themen auch stellen können und den Blick einfach auch immer noch mal zu richten auf das, was gut läuft, also über das auch zu sprechen, was schon gebahnt ist, ne? Also wo gibt es diese wertvolle Pflegeberatung, wo gibt es einfach diese Angebote, wo entsteht ein tolles Miteinander und das ist total schön, dass dieser Podcast hier heute hoffentlich einen Beitrag dazu leistet.
Und ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weitersprechen, uns würden tolle persönliche Geschichten einfallen und einfach, ja, wir können nur so einen kleinen Anriss geben und einen kleinen Anstoß quasi. Wir verlinken alles hier drunter, da könnt ihr gerne draufklicken. Und ganz wichtig noch, 1. Oktober, Weltseniorentag. Wusste ich bis jetzt tatsächlich nicht. Danke, Simone Viviane. Und da gibt es bestimmt auch rund um diesen Tag in den Social-Netzwerken tolle Aktionen und machen nochmal wach, was das Thema angeht. Ich danke euch ganz herzlich, schicke liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Anna Basse, systemische Business- und Teamcoach und sie arbeitet in der Begleitung der Elternbegleiterinnen. Ulrike Fitzner, Pflegeberaterin der KKH und Simone Viviane Plechinger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Diplom-Musiktherapeutin. Herzlichen Dank.
Rundum versorgt, der Pflegepodcast ihrer KKH in Zusammenarbeit mit FAMPLUS.